NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Heute bei unser Thema, das möglicherweise letzte NDR-Interview mit Stefan Weil. Das wir übrigens 4 Tage vor seinem offiziellen Rücktritt aufzeichnen. Herzlich willkommen, Herr Weil, noch Ministerpräsident von Niedersachsen.
Hallo, Herr Vogt.
Wie geht's Ihnen?
Mir geht's gut. Also diese letzten Tage, die ziehen sich doch ein bisschen hin. Irgendwie könnte es alles gerne schneller gehen. Aber mit der Entscheidung selber bin ich ja durch und durch im Reinen und ich freue mich dann auch wirklich auf das, was nach dem Amt kommt.
Ich glaube, ich habe Sie 20 Mal interviewt, schätze ich mal, in den letzten 12 Jahren. Meistens kontrovers, manchmal hat es fast Verhörcharakter. Heute darf es auch gern etwas persönlicher werden. Ist es Ihr allerletztes Interview? Sie haben gesagt, Sie wollen nach dem 20. Mai erstmal gar nichts mehr sagen?
Also das liegt am NDR, ehrlich gesagt, ob das unser letztes Gespräch ist oder nicht. Was ich nicht machen werde, ich werde jetzt zum Beispiel meinem Nachfolger keine Schulnoten erteilen oder mit guten Ratschlägen nerven. Ich finde, so etwas gehört sich nicht. Und da habe ich auch einige praktische Beispiele von älteren Politikern, die hinterher immer noch überall ihren Senf dazugeben müssen. Da will ich mich wirklich bemühen, mich selbst zu reduzieren. Und wenn es ansonsten etwas gibt, was den NDR interessiert, was weiß ich, zum Beispiel die Aussichten von Hannover 96 in der nächsten Saison oder so, dann bin ich natürlich bereit, meinen ganzen Sachverstand zur Verfügung zu stellen.
Sie werden 12 Jahre im Amt gewesen sein. Länger hat es nur Ernst Albrecht gemacht, 1976 bis 1990. Spüren Sie schon, wie die Schwerkraft des Amtes abnimmt?
Ja, ich sagte eingangs ja, ich bin mit meiner Entscheidung sehr im Reinen. Natürlich fasst mich das auch an, wenn jetzt ganz viele Bürgerinnen und Bürger mich auf der Straße ansprechen und sich bedanken und teilweise sagen, wissen Sie noch damals vor so und so vielen Jahren, da haben wir uns doch da und da gesehen und sich auch freuen und gute Erinnerungen haben. Das finde ich schön, aber ich habe insoweit jetzt kein Problem, aus dem Amt auszuscheiden, weil ich auch nach wie vor den Eindruck habe, jetzt ist es gut. Und dann ist es ein Privileg, dann auch wirklich gehen zu können.
Und vielleicht aber auch, weil es eine gute Zeit ist, um das Ganze von der Seitenlinie aus zu betrachten bei der Weltlage?
Nein, ich will nicht abhauen. Das ist nicht mein Punkt. Es ist eher etwas anderes. Alles das, was jetzt anliegt, und allen voran Vertrauen zurückzugewinnen in die Demokratie, das steht bei mir jetzt gerade ganz oben auf dem Zettel. Das sind Aufgaben, die lassen sich nicht in kurzer Zeit erledigen. Da muss man länger unterwegs sein und da muss man auch geduldig sein. Ich hätte sowieso zu den nächsten Landtagswahlen aufgehört in 2,5 Jahren. Und ich glaube, jetzt ist es gut, wenn Leute die Verantwortung haben, die auch eine weitere Perspektive haben als ich. Das ist übrigens bei Olaf Lies definitiv der Fall.
Wenn Sie gerade sagen, das ist Ihre größte Sorge gerade, dass man wieder Zutrauen hat in die Demokratie. Was ist da passiert in den letzten 12 Jahren?
Also zunächst einmal glaube ich, dass die Pandemie schon ein Einschnitt gewesen ist. Das hat uns aus einem Zustand ziemlich großer persönlicher und gesellschaftlicher Sicherheit herausgerissen. Wir haben Zeiten erlebt, die hätten wir uns vorher gar nicht vorstellen können. Dann haben wir es mit einer Periode zu tun, wo sich eine wirklich große Krise an die andere reiht. Viele davon sind internationaler Natur, aber natürlich haben wir auch eine Menge Baustellen bei uns in Deutschland, wo wir es definitiv besser machen können. Und meine Interpretation ist, dass alles zusammen wirkt ja auch auf Leute ein. Und da sind ganz viele, die halten das wirklich nur schwer aus und die suchen eigentlich auch nach Klarheit und nach Lösung. Und an der Stelle muss sich auch die Politik sicherlich mit ins Stammbuch schreiben lassen, dass zum Beispiel dieses Zelebrieren von internen Streitigkeiten, die kein Bürger mehr verstehen kann, dass das kein Vertrauen bildet, sondern dann verliert man Vertrauen.
Es gibt diesen Begriff der Krisenkrise. Dazu zählt, ich zähle mal auf, Sie haben es ja gerade eben auch angedeutet, Klima, Zeitenwende, Doppelzeitenwende sogar, Migration, Populismus, Spaltung der Gesellschaft, wirtschaftliche Lage, bürokratische Lähmung. Wie düster empfinden Sie das alles?
Also erstmal, alles das, was Sie eben genannt haben, hat ja seinen Grund. Und das soll man auch wirklich nicht kleinreden. Was halte ich dagegen? Vergleichen wir unser Leben einmal mit dem unserer Elterngeneration, der Großeltern, der Urgroßeltern. Da wird man feststellen, Donnerwetter, wir leben aber unter wirklich ziemlich guten Bedingungen. Das heißt nicht, dass die Zukunft so eins zu eins weiter so schön sein wird. Aber wenn man sich noch einmal mit früheren Generationen auseinandersetzt, dann stellt man fest, die hatten wirklich harte existenzielle Krisen zu bewältigen. Denken Sie nur mal an diese vielen Familien in Niedersachsen, wo mindestens ein Teil irgendwann mit einem dieser riesigen Flüchtlingstrecks aus Schlesien oder anderen Teilen der deutschen Ostgebiete nach Niedersachsen gekommen sind, hier weiß Gott nicht mit offenen Armen empfangen worden sind und sich haben wirklich durchbeißen müssen. Wenn man das vergleicht mit dem, was wir haben und auch dem, was uns ins Haus steht, dann finde ich, kann man immer noch ziemlich optimistisch und auch zuversichtlich sein.
Was sagen Sie Menschen, die jetzt, wenn Sie sagen, ich höre auf, früher als eigentlich verabredet oder beziehungsweise früher als mir das Amt gegeben wurde, dadurch, dass sie gewählt worden sind und dass sie sagen, dass gerade in diesen Zeiten, die ja trotzdem viele als düster empfinden, dass sie jetzt gerade dann doch frühzeitig gehen. Was sagen Sie Menschen, die davon enttäuscht sind oder sich vielleicht sogar getäuscht sehen?
Nein, also die haben sich jedenfalls bei mir nicht gemeldet, das kann ich sagen, in keinem einzigen Fall. Gelegentlich fragen mich Journalisten so etwas. Aber
oder die Opposition.
Oder die Opposition, aber das hat dann ja sicherlich auch seinen Hintergrund. Meine Antwort ist im Kern die ich gegeben habe. Erstens, man muss selber sich zutrauen können, auf diesem hohen Niveau, das dieses Amt erfordert, das so jetzt weiter durchzuziehen. Und ich merke mit meinen 66 Jahren und nach vielen Jahren eines sehr, sehr hohen Aufwands, naja, das fällt mir immer schwerer. Und dann kann ich auch irgendwann, das fürchte ich jedenfalls, selber den Ansprüchen nicht mehr gerecht werden, die ich an mich und meine Amtsausübung habe. Und die Bürgerinnen und Bürger übrigens auch. Und das Zweite ist der Gesichtspunkt, wenn in 2,5 Jahren sowieso Schluss ist, dann weiß man, in der Politik gibt es Mechanismen. Und dann gehen die Magnetfelder langsam aber sicher von einem weg und woanders hin. Und was das Land Niedersachsen jetzt in solchen Zeiten nicht brauchen kann, ist die Situation, dass da immer mehr eine Lame Duck in der Staatskanzlei sitzt, sondern es ist gut, wenn jemand das Sagen hat, der selber eine längere Perspektive hat. Das ist das, was jetzt fürs Land und die Leute mit Sicherheit besser ist.
Ich glaube, Helmut Schmidt, ich weiß nicht, ob er es war, hat das mal so beschrieben, dass die, das gibt es früher aus dem Physikunterricht, wenn so diese Eisenspäne sich ausrichten in Richtung Magnet, wenn die auf einmal nicht mehr in die eine Richtung ausschlagen, in die Richtung des großen Politikers, des Stefan Weil, werden sie damit klarkommen?
Ich werde es sehen, aber ich glaube schon. Politik hat schon auch ein bisschen Suchtcharakter. Da soll man nicht drumherum reden. Auf der anderen Seite habe ich mich immer bemüht, auch selber eine innere Distanz zur Politik zu behalten und zu wissen, einmal ist Schluss und du bist nichts Besonderes, du bist höchstens ein normaler Bürger mit einer besonderen Aufgabe. Das war tatsächlich immer mein Verständnis. Und ich glaube, dass mir das jetzt im Abschied auch helfen wird. Und wenn nicht, dann gibt's gute Freunde, dann gibt's meine Frau, die werden mich schon dabei unterstützen, jetzt mal normal zu werden.
Wenn das so ist und wenn das so stimmt, was Sie gerade gesagt haben, ich gehe davon aus, weil Sie auch diese Wirkung nach außen tragen. Wie sind Sie eigentlich dahin gekommen, wo Sie jetzt 12 Jahre waren?
Ja, ich habe so etwas wie die Gnade der späten Geburt, kann man sagen, jedenfalls als Politiker. Ich habe mich schon, seit ich jung bin, immer politisch engagiert, aber das war immer ehrenamtlich. Und dann war ich in Hannover Stadtkämmerer und Stadtkämmerer, die haben schon auch eine politische Aufgabe in ihrer Kommune, aber sie werden ja nicht als Politiker wahrgenommen, sondern eher als solche, die eben eine besondere Aufgabe haben und die auch mit eigenen Sachverstand bitteschön erledigen sollen. Und Politiker bin ich eigentlich erst mit 47 Jahren geworden, als ich zum Oberbürgermeister von Hannover gewählt wurde. Da habe ich es am Wahlabend geradezu körperlich gemerkt und im Nachhinein würde ich sagen, das war für mich ein großer Glücksfall. Denn mit 47 Jahren und mit all den Erfahrungen, die man in der Arbeitswelt schon vorher gemacht hat, da geht man mit diesen Erfahrungen rein und die Persönlichkeit ist auch schon ziemlich gefestigt. Es ist so, dass die junge Menschen, die sich von Anfang an für die Politik entscheiden, schon auch ein gewisses Risiko gehen. Denn die nächste Wahl, die nächste Listenaufstellung, die können dann immer ganz unangenehme Überraschungen und Ergebnisse bringen. Und ich war froh, dass ich immer einen Plan B hatte, denn ich hätte immer wieder als Rechtsanwalt anfangen können.
Es ist ein Schleudergang. Muss man die Ellbogen ein bisschen anspitzen? Haben Sie Freunde verloren in der Zeit?
Nein, Freunde, persönliche Freunde nicht. Mit einer Einschränkung in der Corona-Zeit. Und leider muss ich sagen, einen guten Freund, dem das alles nicht streng genug gewesen ist, und einem guten Freund, der überhaupt kein Verständnis für die Einschränkungen hatte, die wir damals machen mussten, um wirklich einer noch viel schlimmeren Pandemie vorzubeugen. Das war schon etwas, und an diesen Beispielen merkt man vielleicht auch, das war wirklich eine extreme Anstrengung und Situation für große Teile der Gesellschaft, und die werden viele von uns auch in ihrem ganz privaten Leben gespürt haben. Ich glaube, da bin ich keine Ausnahme.
Ja, es ist eine Zäsur bis heute, kommen wir auch später noch hin. Wenn Sie sagen, so, jetzt ist gut, ich merke das auch, mein Körper das nicht mehr so mitmacht, Sie haben gesagt, Sie haben Probleme mit dem Schlaf. Macht man Fehler, wenn man nicht mehr bei 100% ist?
Na, eine Gefahr steigt mit Sicherheit. Ich hatte immer den Anspruch, wenn ich zum Beispiel im Land unterwegs bin und mit Bürgern spreche, dass die wissen und sich darauf verlassen können, ich höre jetzt auch wirklich zu und ich bin in diesem Gespräch und nicht irgendwo anders. Und wenn man körperlich nicht gut drauf ist, dann fällt das ungleich schwerer. Dann ist die Anstrengung noch mal viel größer. Ich habe mir immer große Mühe gegeben, mein Amt sehr gewissenhaft und auch sehr engagiert auszuüben. Aber gerade eben in den letzten Monaten auch gemerkt, dass der Aufwand dafür immer größer geworden ist. Die Kräfte wachsen leider nicht mit.
Und die sogenannte Gehaltsaffäre, ist die so eine kleine Kerbe? Sie haben Ihrer Büroleiterin eine rechtswidrige Gehaltserhöhung gegeben. War das so ein Fehler, weil die Sinne nicht mehr ganz geschärft sind?
Das ist ganz interessant, was Sie sagen, Herr Vogts. Die war nämlich gar nicht rechtswidrig, die war richtig. Und deswegen ist sie auch nicht geändert worden. Der Fehler, der liegt an einer anderen Stelle, hat nichts mit der Mitarbeiterin zu tun, aber sehr wohl mit mir zum Beispiel. Wir haben ein neues Verfahren eingeführt und wir hätten dieses Verfahren erstmal bei drei anderen Leuten vollziehen lassen sollen. Und dann wäre das vierte Beispiel dann eines aus meiner Umgebung gewesen. Mhm. Und wir haben es falsch gemacht und das tut mir sehr leid.
Weil man nicht mehr so ganz aufmerksam ist oder?
Nein, das will ich nicht sagen. Es ist jetzt im Nachhinein auch egal, weil dieser Verantwortung muss ich mich ja stellen und da habe ich, glaube ich, auch keine Fluchtversuche unternommen.
Nein, und beim Parlamentarischen Untersuchungsausschuss ist ja am Ende auch nichts rausgekommen. Insofern gehen Sie dann jetzt würden Sie sagen, mit einer weißen Weste?
Was ist eine weiße Weste? Könnte ich behaupten, ich habe in meiner ganzen Politikzeit keine Fehler gemacht. Nein, kann ich natürlich nicht. Ich habe mir immer Mühe gegeben, keine Fehler zu machen. Aber wenn ich zum Beispiel an manche Entscheidungen in der Pandemie denke, die würden wir im Lichte unserer Erfahrung heute natürlich nicht mehr so treffen. Und war ich immer freundlich gegenüber Menschen, auch wenn sie mich gerade vielleicht im Einzelfall genervt haben? Nein, natürlich nicht. Und vielleicht hätte ich dann auch das eine oder andere Mal doch noch ein Stück freundlicher sein können. Ja, tut mir leid. Unter dem Strich, glaube ich, gehe ich mit der anständigen Bilanz raus. Aber das mögen am Ende andere beurteilen. Ich bin da befangen.
Sie gehen in den kommenden Tagen in den offiziellen Schlussakt im neuen Rathaus in Hannover. Da wird das Heeresmusikkorps Hannover dann eine Serenade spielen. Und Sie haben sich drei Titel ausgesucht. Einer davon von Local Heroes hier aus Hannover. Fury in the Slaughterhouse, Won't Forget These Days. War mein erstes Konzert übrigens mit 16. Wir wollen das Lied mal hören. Warum das? Ich meine, der Titel sagt es wahrscheinlich schon.
Ja, erstens bringt es meine Gefühle im Moment ganz gut auf den Punkt, denn das war wirklich eine großartige Zeit. Wahrscheinlich schon in gewissem Sinne auch der Höhepunkt meines Lebens, möchte ich annehmen. Aber zweitens verbinde ich damit ebenso wie Sie ganz viele schöne private Erinnerungen. Ich bin ein großer Fury-Fan.
Im Interview der noch Ministerpräsident Stefan Weil. 12 Jahre Ministerpräsident sind Sie gewesen. Das ist viel Zeit zu reagieren. Oder ist Politik auch häufig reagieren gewesen?
Naja, was in diesen 12 Jahren wirklich mit prägend gewesen sind, waren harte Krisen. Und da war die Gestaltung eher nicht das Thema, sondern Krisen in den Griff zu kriegen und das Beste draus zu machen. Das ging los 2015 mit der großen Zuwanderung, die wir hatten, vor allen Dingen aus Syrien, Irak, Afghanistan, und gleichzeitig Dieselgate bei Volkswagen. Eine existenzbedrohende Krise für das größte niedersächsische Unternehmen, alles zum gleichen Zeitpunkt. Das war wirklich eine harte Zeit. Die Pandemie haben wir schon angesprochen gehabt. Dann der russische Angriff auf die Ukraine mit all dem, was wir in den letzten Jahren hatten. Energieversorgungskrise, Inflation, auch viele gesellschaftliche Spannungen. Und übrigens auch einem Hochwasser um die Jahreswende 23/24, das ganz übel hätte ausgehen können und was wirklich bewältigt worden ist durch ungeheuer viele tausend Menschen, aber auch durch ein funktionierendes Krisenmanagement. Also da kam eine Menge zusammen, aber gestaltet haben wir auch, um auf die Frage zurückzukommen.
Ja, es gibt manche, die sagen, Niedersachsen steht vielleicht schlechter da als vor 12 Jahren. Die Aussichten für den Industriestandort sind schon recht düster. Die Globalisierung kommt gerade so wie so ein Bumerang zurück. Hat das Land, haben Sie, haben wir alle mehr Strukturwandel verschlafen?
Also erst einmal kann ich die Ausgangsthese nicht bestätigen. Also wir haben heute zum Beispiel 500.000 oder 600.000 mehr sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Und wir haben auch beispielsweise den Industrieanteil an der Wirtschaftsleistung in Niedersachsen nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Und wir haben obendrein es geschafft, dass ein neues drittes Standbein jetzt dazukommt. Das ist nämlich die Energiewirtschaft. Also Niedersachsen war im Agrarland, Niedersachsen ist Autoland und Niedersachsen ist dabei, das Energieland zu werden. Wir produzieren heute sehr viel mehr erneuerbare Energien, als wir selber brauchen. Gerade auch im ländlichen Raum bringt das durchaus auch nicht wenig Geld in die Region dezentral. Also insofern bin ich an der Stelle wirklich recht zufrieden. Und wir sind keine Insel. Und wenn wir in Deutschland Strukturprobleme haben, dann haben wir sie in Niedersachsen auch. Das fängt beispielsweise auch beim demografischen Wandel und dem Fachkräftemangel an. Und das hört bei der Frage auf, ja, wie kommen wir denn zu einer anständigen Pflege überall im Land? Also Hausaufgaben und Baustellen gibt es genug. Unter dem Strich und unter den Bedingungen, unter denen das alles geschehen ist, bin ich mit der Bilanz zufrieden.
Aber vor allem gibt es, glaube ich, auch Bauchschmerzen, was das Autoland betrifft. Da wurde, nehmen wir VW, Beispiel Volkswagen, da hängt ja dann wiederum auch so viel dran, Zulieferer. Da wurde ja doch einiges verschlafen, weil VW lange Flure hat, heißt es immer. Also was die Umstellung jetzt betrifft, die Energie, die Antriebswende. Und weil auch viele mitreden, so der Vorwurf, auch das Land. Ist das VW-Gesetz, ist das noch zeitgemäß und damit der Einfluss des Landes?
Es tut mir echt leid, Herr Fuchs, aber ich muss schon wieder deutlich widersprechen. Wissen Sie, wer mit weitem Abstand mehr als doppelt so viel Elektroautos verkauft wie der nächste Wettbewerber in Deutschland und in Europa?
Meinen Sie die Kernmarke oder meinen Sie VW plus den, Skoda den, plus?
Dem VW-Konzern in Summe?
Ja.
Unter besonderer Berücksichtigung der Marke Volkswagen. Mhm. Wenn man sich das anschaut, dann ist der Vorwurf, na, da habt ihr jetzt aber wirklich was verschlafen, schlicht und einfach widerlegt.
Gut,
das es ist nur vielleicht ein Vorurteil, das sich besonders hält.
Ja.
Nichtsdestotrotz, ich will der Frage ja nicht ausweichen, das sind anstrengende Jahre für die Automobilindustrie, weil wir haben es nicht nur damit zu tun, dass die Antriebe sich verändern, sondern auch mit einer harten Digitalisierung des Fahrzeugs. Und das alles zusammen, das setzt alle enorm unter Stress und das ist auch nicht einfach, wie man beim Tarifabschluss bei Volkswagen gesehen hat. Und gleichzeitig weiß ich, da steckt so viel Substanz in dem Unternehmen. Ich bin überzeugt davon, am Ende dieses Jahrzehnts, wenn sich sozusagen das alles lichtet, dann wird Volkswagen zu den Gewinnern gehören. Und damit auch viele Zulieferer in Niedersachsen.
Weil es gelingen wird, auch die Kosten zu reduzieren, auch auf Arbeitnehmerseite.
Auch auf Arbeitnehmerseite, das ist geschehen beim Tarifabschluss bei Volkswagen, wobei man wissen muss, dass da die Entgelte eben durchaus auch auf einem sehr auskömmlichen Niveau gewesen sind. Aber auch indem man schlicht und einfach technologische Fortschritte macht. Also die Batterie, die wird die wichtigste Komponente sein in den neuen Autos. Und diese Batterien, die werden immer preiswerter, aber auch immer effizienter. Die laufen immer länger. Und ich finde, das ist schon eine gute Entwicklung und die wird auch gerade Volkswagen gut tun.
Trotzdem nochmal durch die Konkurrenz aus China, die mittlerweile auch sehr gute Autos bauen und auch sehr viel günstiger. Mit dem Blick, wenn Sie sagen, in 10 Jahren wird VW als Gewinner daraus gehen. Wie wird das funktionieren, wenn wir so ein Hochlohnland bleiben und zu hohen Kosten Autos produzieren? Es werden ja schon Werke geschlossen und die Produktion wandert ab. Ist da noch die alte SPD-DNA gefragt, Arbeitnehmerrechte weiter zu stärken und auszubauen?
Ja, unbedingt. Ich bin der festen Überzeugung, dass man gerade solche schwierigen Phasen nur gemeinsam durchsteht. Wenn man einen riesigen Kampf zwischen Kapital und Arbeit im selben Unternehmen hat, dann fangen Probleme erst richtig an, weh zu tun. Sie haben auch angesprochen, wie ist das eigentlich bei Volkswagen und dem Landesanteil?
Ja.
Auch da eine sehr klare Antwort. Es tut einem Unternehmen richtig gut, wenn der zweitgrößte Eigentümer ganz bewusst sagt, mich interessiert eure langfristige Entwicklung. Mich interessieren weniger Quartalsberichte. und aktuelle Bewegungen, sondern ich will, dass dieses Unternehmen auf Dauer gut in der Spur bleibt. Und deswegen glaube ich, dass gerade in den letzten 10 Jahren, da hat es ja nun wirklich eine Herausforderung für Volkswagen nicht gemangelt, die das Engagement von Niedersachsen sehr geholfen hat.
Warum ist dann die AfD mittlerweile auf Bundesebene, muss man dazu sagen, die Arbeiterpartei geworden, auch bei der letzten Bundestagswahl, und nicht mehr die SPD, die das ja eigentlich genuin für sich beanspruchen konnte? Wieso haben Sie so viele Wähler da verloren? Sicherlich auch einige VW-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen.
Ja, mit Sicherheit. Und da muss die SPD sich schon selbst fragen, was sie falsch gemacht hat. Ich sag ein Beispiel. Als wir unmittelbar nach dem russischen Angriff auf die Ukraine eine harte Energiekrise hatten und damit die Preise sehr gestiegen sind, sind insbesondere die Bedingungen in bestimmten Branchen spürbar schwieriger geworden, weil man schlichtweg viel teurer war als im internationalen Wettbewerb. Und damals hat die SPD wahrscheinlich nicht klar genug und hart genug gesagt, liebe Beschäftigte, wir setzen uns für euch ein, wir sind eure Sachwalter, wir unterstützen euch. Das geschieht jetzt nachträglich, die Koalitionsvereinbarung in Berlin, die hat dazu wirklich gute Aussagen, aber in der Zwischenzeit, da wäre es besser gewesen, es hätte so eine ganz klare Haltung gegeben. Und das Zweite ist, gerade auch Arbeiter, behaupte ich mal, haben ein Interesse an klaren Verhältnissen. Die wollen nicht, dass groß hin und her geschwurbelt wird oder dass Leute sich über irgendwas streiten, was Außenstehende nicht mehr begreifen können, sondern die wollen wissen, wo es lang geht. Und da waren zum Beispiel die letzten 1,5 Jahre der Ampelregierung mit diesen nicht enden wollenden internen, aber öffentlich ausgetragenen Streitigkeiten wirklich ja genau das Falsche, gemessen an dem, was notwendig war. Und ein dritter Punkt, auch da ist die neue Koalitionsvereinbarung, finde ich, richtig gut. Wohnen muss bezahlbar sein und Menschen mit einem kleinen Geldbeutel, auch wenn sie hart arbeiten, die haben heute die Situation, dass sie auf dem Wohnungsmarkt ein echtes Problem in vielen Fällen vorfinden. Und auch das muss die SPD noch viel stärker und noch viel dringlicher zu ihrem Thema machen und dann auch Erfolge aufweisen. Am Ende des Tages, glaube ich, wollen viele Leute sehen, Politik arbeitet an dem, was ich als Problem empfinde. Und da will ich Fortschritte sehen und dann werden sie auch wieder bereit sein, Vertrauen zu gewinnen.
Und vielleicht die SPD zu wählen, nicht die AfD. Apropos, im Bund als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Also damit jetzt auch wirklich ganz offiziell eine Partei, die anders ist als andere Parteien. Und man kann sie dadurch auch anders behandeln. Was wäre jetzt nach dieser Einstufung Ihr Ansatz im politischen Umgang mit dieser Partei?
Also erstens, überall, wo man geht und wo man steht und wo es um die AfD geht, darauf hinzuweisen, das sind nicht die netten lieben Leute von nebenan, sondern dahinter sind wirklich harte, rechtsextreme Strukturen und die wollen eine Änderung unserer politischen Ordnung. Das ist ja das Ergebnis aus diesem Gutachten. Und das Zweite, dieses Gutachten sehr genau prüfen. Wenn wir wirklich eine gute Aussicht auf Erfolg haben, dann sollte man auch ein Verbotsverfahren starten. Warum? Wir haben das Konzept einer wehrhaften Demokratie. Die Demokratie ist immer angreifbar. Sie gibt nämlich ihren Gegnern eben auch Raum, sich zu äußern. Aber sie muss sich auch wehren können. Sie darf ja nicht dumm sein. Deswegen müssen wir wirklich auch die Möglichkeiten nutzen, wenn sie Aussicht auf Erfolg haben. Und das sage ich ganz bewusst, diese Einschränkung.
Als Jurist auch,
denn, nicht mal. Ja, ne? Natürlich als Jurist, denn es gibt kaum Verfahren, die schwieriger sind als Parteiverbotsverfahren. Da hat das Bundesverfassungsgericht über die Zeit beim Verfahren, aber auch bei den Kriterien und den Messlatten immer höhere Ansprüche gestellt. Und was ich definitiv nicht erleben möchte, ist, dass man mal eben ein Verfahren einleitet, ein Verbotsverfahren, am Ende nur zweiter Sieger ist und wer sich vor Freude gar nicht fassen kann, das ist die AfD.
Die sehr weit rechts im politischen Spektrum steht, ganz rechts. Wie links sind Sie eigentlich? Gucken wir mal auf die andere Seite.
Würde ich mal unterscheiden wollen. Also links ist für mich eine Frage von Werten. Und was ich zum Beispiel komplett anders sehe als die AfD, ist so dieser Gedanke, wir gegen die anderen. Ich finde, wir müssen uns zusammen hinkriegen. Und da ist es erst einmal egal, ob und wo ich meine eigenen Familienwurzeln habe. Menschen mit Schutzrecht, die sollen in Deutschland Aufnahme finden. Es gab auch schon Deutsche, die brauchten dieses Recht in anderen Zeiten unserer Geschichte. Aber Menschen ohne Schutzrecht, die müssen möglichst gar nicht erst hereinkommen. Oder aber sie müssen dann eben auch zurückgeführt werden. Ich finde, das ist eine klare Linie und ich glaube eigentlich, das sehen große Teile der Bevölkerung auch so. Also bei den Werten, da habe ich mich nicht groß verändert. Bei der Art und Weise, Politik zu machen, weiß ich, in der Demokratie muss ich kompromissbereit sein. Mhm. Und noch etwas, ich finde, Demokratie braucht auch Politiker, die sich wirklich um gute Argumente bemühen. Mir ist es nie um die größten Schlagzeilen gegangen, um die radikalsten Forderungen. Und das ist sicherlich vielleicht auch eine Erfahrung, die so mit den Jahren kommt.
Aber nochmal, was den politischen Kompass betrifft. Sagen wir mal innerhalb der SPD, wir haben den konservativen Flügel, Seeheimer Kreis bis rüber zum linken Flügel. Wo stehen Sie da ungefähr?
Da kann ich eine Anekdote beitragen. Es gab mal in Niedersachsen einen sozialdemokratischen Finanzminister, Helmut Kasimir, in den 70er Jahren. Der wurde so gefragt wie ich eben. Und der hat geantwortet, zum Gesäß der Partei.
Das ist dann positiv gemeint, ja? Oder wie?
Also, es meint damit, das Aha. ist sozusagen die Basis, ja, und ja. das ist ein Teil des Körpers, der lässt sich nicht auf rechts oder links ein.
Ich frage auch, weil Sie unter anderem beim Zapfenstreich als zweiten Titel das Bürgerlied gewünscht haben. 1845, Adalbert Harnisch. Müssen Sie, glaube ich, mal kurz erläutern.
Ja, ich habe es weniger gewählt wegen dem Entstehungsdatum. Das liegt ja jetzt doch schon einige Zeit zurück. Das war so die Zeit, da haben sich so demokratische Bewegungen in Deutschland erstmals gebildet, der sogenannte Vormärz. Und das war damals und viele, viele Jahrzehnte lang ein höchst populäres Lied. Nein, ich habe es gewählt wegen dem Inhalt. Das ist nämlich die Aufforderung an alle in der Gesellschaft, ganz egal, was sie tun. Ob sie oben, unten sind, rechts, links, was sie auch so treiben. Ihren Teil dazu beizutragen, dass es für uns gemeinsam gut vorangeht. Also ein großer Aufruf an gesellschaftlichen Zusammenhalt und nach vorne schauen. Und das wünsche ich unserer Gesellschaft im Moment sehr, sehr dringend.
Ich hatte eben gefragt, wie links sind Sie, Herr Weil? Ich habe das auch gefragt, weil man ja gerade häufig den Eindruck hat und häufig liest, dass der Diskurs nach rechts kippt. Im Zuge von, da wird als Grund häufig Wohlstandsverlust genannt und Abstiegsängste. Und weil Sie es gerade auch angedeutet haben, dass da was kommen muss. Wie kann die Linke und damit die SPD, wie kann sie wieder Mut machen zur Veränderung? Mut machen, Zuversicht geben, dass es nach vorne gehen kann, dass man sich nicht einlullen lassen sollte in diese ganzen Untergangsfantasien?
Schwierige Frage. Persönlich glaube ich, erstens, wir müssen selber davon überzeugt sein, dass wir es gut nach vorne entwickeln können. Und da bin ich, was Deutschland angeht, überhaupt nicht pessimistisch. Also wir haben so eine tolle Gesellschaft mit so vielen Leuten, die sich engagieren, die unglaublich kompetent sind und so weiter.
18 Millionen Ehrenamtliche.
Ja, mhm. Und gerade in Niedersachsen sind das fast die Hälfte der Bevölkerung, die sich ehrenamtlich auf die eine oder andere Weise engagieren. Das ist die eigentliche Macht in diesem Land. Das Zweite ist, ich glaube nicht, dass die meisten Menschen, die derzeit verunsichert sind, irgendwie auf ein Versprechen ins Paradies hoffen, sondern sie wollen sehen, dass ihre Themen, so wie sie es empfinden, dass die bitte schön ernst genommen werden und dass an denen gearbeitet wird. Dass es nicht nur Sonntagsreden gibt, sondern dass es vorangeht. Und das muss Politik auch leisten. Und wenn beides zusammenpasst, nämlich ein gesellschaftlicher Zusammenhalt und eine Politik, die auch verlässlich ist und der man vertrauen kann, dann glaube ich, können wir viele zurückgewinnen. Eins müssen Linke unbedingt aus meiner Sicht auch lernen. Die AfD als Partei macht rechtsextrem sein. Aber das heißt doch nicht, dass alle Wählerinnen und Wähler dieser Partei automatisch rechtsextrem sind. Ganz und gar nicht. Nehmen Sie einmal die 720.000 Menschen, die bei den Bundestagswahlen 2021 SPD gewählt hatten und jetzt bei den letzten Bundestagswahlen AfD gewählt haben. Die sind doch nicht über Nacht rechtsextrem geworden. Nein, aber man muss ihnen den Eindruck vermitteln, und das tue ich ernsthaft, dass sie ihre Gründe haben und dass man über diese Gründe reden muss, ohne dass man Schaum vor den Mund kriegt. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht in einschlägigen Gesprächen. In dem Moment, wo meine Gesprächspartner die Gewissheit haben, der nimmt mich ernst, der nimmt das auf, was ich sage, haben wir eine ganz andere Gesprächsatmosphäre und dann fangen auch Menschen an zuzuhören, die vorher glaubten, das würde gar nichts bringen. Mhm.
Sie haben vorhin auch gesagt, es muss weniger gestritten werden. Ich würde auch noch dazu sagen, wenn man so gerade...
Öffentlich.
Mhm. Innerhalb von Koalitionspartnern, meinen Sie auch. Wenn man sich so das nochmal die Lage anguckt, ich habe auch den Eindruck, dass ja kein Lager mehr so die Antwort auf all diese Krisen hat oder auf jeweils nur eine Krise, eine klare Antwort. Das heißt, es muss ja auch viel mehr Zusammenarbeit geben, nehme ich mal an, zumal ja Koalitionsbildung immer schwieriger auch wird. Was heißt das für Zusammenarbeit in der Politik? Wie muss sich Politik verändern, um die Probleme zu meistern?
Ich glaube, darauf gibt es eine klare Antwort. Es gibt im Moment kaum ein Thema, das die Politik ohne wesentliche Akteure aus der Gesellschaft bewältigen kann. Und das ist eine Erfahrung, die habe ich über die Jahre immer wieder gemacht. Nehmen Sie mal die große Zuwanderung 15/16. Wir wissen alle, der Staat war darauf nicht wirklich gut vorbereitet. Und wir hätten das nicht hinbekommen ohne eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft. Die hat uns enorm geholfen. Nehmen Sie die Pandemie, wo wir wirklich großartige und auch anrührende Beispiele von Solidarität in der Nachbarschaft hatten und vieles andere mehr. Und über die Jahre haben wir wirklich in Niedersachsen ein Netz aufgebaut, dass es einen permanenten Kontakt gibt zwischen der Landesregierung und großen gesellschaftlichen Organisationen. Also zum Beispiel im Bereich Wirtschaft und Arbeit. Da haben wir eine Einrichtung, die hat in der Pandemie zweimal im Monat zusammengesessen. Meistens allerdings dann eher digital. Man durfte ja nicht so gut zusammensitzen. Und jetzt ist es immer noch, glaube ich, einmal im Quartal. Und das ist eine Gesprächsrunde. Da muss man immer wieder im Kontakt bleiben und sich auch den Puls fühlen. Was ist gerade los und wie können wir gemeinsam da Fortschritte machen? Dasselbe brauchen wir bei der Integration. Das ist ja nichts, was der Staat irgendwie über das Gesetz- und Verordnungsblatt verkünden würde und so weiter. Also mit anderen Worten, ich finde, Kennzeichen von moderner Politik muss eine enge Zusammenarbeit mit der Gesellschaft und ihren großen Organisationen sein.
Mhm. Pandemie ist jetzt so häufig gefallen, muss ich auch nochmal nachfragen. War das die härteste Phase Ihrer politischen Laufbahn?
Ja. Ja, das gilt für viele Menschen in unserer Gesellschaft und weiß Gott nicht nur für Politiker, aber eben auch für Politiker. Mir jedenfalls hat das überhaupt keine Freude gemacht, Entscheidungen zu treffen, wie sie nun einmal notwendig waren. Das muss man ja immer wieder in Erinnerung rufen. Wir hatten es mit einem gefährlichen Erreger zu tun und wir wussten nichts. Und wir hatten überhaupt keine echten Abwehrmechanismen. Und was damals innerhalb kürzester Zeit auch an Einschränkungen vorgenommen worden ist, das war wirklich hart, aber es hat keine Freude gemacht. Und das war die Zeit, wo ich diese Last des Amtes, wie es immer heißt, besonders hart gespürt habe.
Ich habe Sie ja damals auch ab und an interviewt.
Ich erinnere mich, ja.
Das meinte ich vorhin mit Verhörcharakter. Weil auch die Gesundheitsministerinnen in dem Fall, gab es ja auch noch diesen Wechsel, und auch andere politisch Beteiligte, schon getrieben wirkten. Und ich, ehrlich gesagt, ich nehme uns auch als Journal gar nicht unbedingt aus. Und ich habe mich damals so gewundert, dass es so schwer fällt zu sagen, Herr Vogt, das wissen wir jetzt noch nicht. Wir zweifeln auch. Es gibt Zweifel. Und gleichzeitig ist es ja auch als Politiker, Politikerin dann häufig so, dass man eher dann so tut, als kenne man alle Antworten oder das Bemühen ist häufig da. Warum fällt das so schwer, sich da offener, verletzlicher, suchender, fragender zu zeigen?
Mich würde es reizen, dass wir beide uns nochmal solche Interviews aus der Corona-Zeit gemeinsam anhören. Mhm. Ich hoffe, dass ich immer zum Ausdruck gebracht habe, was sind die Gründe, die uns dazu bewegen, aber auch, dass ich mir sozusagen der Härte von entsprechenden Maßnahmen bewusst gewesen bin und dass ich nirgendwo so getan habe, hoffe ich jedenfalls, als ob ich den Stein der Weisen in dieser Situation gefunden hätte. Ich muss übrigens sagen, dass in der Anfangsphase von Corona, glaube ich, war die deutsche Politik besser als in der Schlussphase. Also wir haben nicht früh genug die Abfahrt gefunden. Das wäre sozusagen mein Fazit mit Blick zurück.
Abfahrt aber, heißt den Weg aber, wieder raus aus den Maßnahmen,
genau,
oder wie?
Genau. Mhm. Dass, wenn ich eine Entscheidung treffe, in den Vordergrund stellen muss, warum treffe ich die? Nicht, was könnte dagegen sprechen, sondern warum treffe ich die? Das, glaube ich, ist nach wie vor notwendig, denn viele Bürgerinnen und Bürger, die wollen erstmal begreifen, warum machen die das eigentlich? Und dann kann man immer noch im zweiten Schritt sagen, ist das jetzt eigentlich richtig oder so? Aber erstmal muss man begreifen, warum überhaupt?
Und ich glaube, Sie wollen auch das Gefühl haben, dass da jemand führt und dass jemand weiß, was zu tun ist, auch wenn er es vielleicht nicht weiß. Insofern widerspreche ich mir gerade so ein bisschen selber mit der Frage, aber das passt zu dem, was der Politikwissenschaftler Ivan Krastev sagt. Er sagt, Medien, also Medienschaffende, die Presse und Publikum müssten nachsichtiger mit Politikern sein, mit Politikerinnen. im öffentlichen Diskurs. Wenn das so wäre, hätten Sie da noch ein bisschen länger durchgehalten?
Also das kann man gerade im Radio nicht sehen. Ich habe so den Kopf hin und her geschüttelt, weil nachsichtiger fällt mir nicht. Mhm. Politiker stehen nicht unter Naturschutz. Ich kann auch nicht im Ernst erwarten, dass ich als Ministerpräsident in erster Linie mit Nachsicht behandelt werde. Aber man sollte Politiker realistisch betrachten. Erstens sind das genau Menschen aus Fleisch und Blut wie alle anderen auch. Und zweitens ist es so, dass die Möglichkeiten von Politikern begrenzt sind. Immer und überall begrenzt sind. Teils durch Zuständigkeiten, teils durch Mehrheitsverhältnisse, teils durch Gesetze. Und drittens darf man bitte von Politikern deswegen nicht zu viel verlangen. Man soll sie nicht mit zu wenig durchkommen lassen. Das sehe ich auch so. Also Stichwort Nachsicht. Aber man soll ihnen nicht unrealistisch viel abverlangen, um auf dieser Grundlage anschließend abgrundtief enttäuscht zu sein. Sigmar Gabriel hat, glaube ich, mal gesagt, wenn ich mich recht entsinne, Politikern traut man alles zu und man traut nichts zu. Mhm. Das bringt es ganz gut auf den Punkt. Und ein realistisches Bild von Politik und Politikern hilft sehr.
Sie sind immer in Niedersachsen geblieben, all die Zeit. Ich glaube, es gab mal so ab und an, waberten da so Gerüchte durch, dass es jetzt vielleicht mal der Sprung nach Berlin passieren könnte. Aber Sie haben immer gesagt, nee, Niedersachsen ist mein Ort. Inwiefern unterscheidet sich die politische Arena in Niedersachsen von anderen?
Ich hatte vor einigem Jahr 2019 ziemlich viele Hinweise, ob ich nicht SPD-Vorsitzender werden wollte. Und das habe ich mir auch nicht leicht gemacht, weil ich wirklich sehr an meiner SPD hänge. Aber ich habe mich dagegen entschieden und das war, glaube ich, für die SPD richtig und für mich auch. Ich hänge nämlich mindestens ebenso sehr an Niedersachsen. Und der Unterschied gerade in Sachen Politik besteht darin, dass in Berlin, genauer gesagt in Berlin-Mitte, schon so eine Atemlosigkeit herrscht. Das muss man sich so vorstellen. Da sind ein paar tausend Politiker und ihre Mitarbeiter und Ministerialbeamte und ein paar tausend Journalisten im Grunde genommen auf ganz wenigen Quadratkilometern ununterbrochen zusammen. Und da entsteht natürlich so etwas wie Treibhausklima. Und in Niedersachsen schätze ich es sehr, dass wir da auch noch mal einmal durchpusten können, einmal nachdenken können, vielleicht auch noch einmal vernünftig miteinander reden können und nicht ein solcher Druck da ist. Der ist, glaube ich, für die Qualität von Politik nicht unbedingt förderlich. Das Ganze ist übrigens durch die Digitalisierung durchaus noch mal schneller und härter geworden. In diesen 12 Jahren zwischen 2013 und 2025, da hat die Digitalisierung ja gewaltige Fortschritte gemacht, gerade auch in der Kommunikation. Und das merkt man auch. Also die Auseinandersetzung insgesamt ist härter geworden und auf Bundesebene noch einmal mehr als auf der Landesebene. Deswegen bin ich hier, glaube ich, auch besser aufgehoben mit meiner Art und Weise, Politik zu machen.
In Niedersachsen. Und ich glaube, wahrscheinlich sind Sie einer der Menschen, die das Land mit am allerbesten kennt. In 12 Jahren kommt man ja gut rum. Niedersachsen war bei der Gründung 46 ein sehr künstliches Konstrukt mit vielen verschiedenen Regionen. Nach all diesen Jahren haben Sie den Eindruck, es gibt da aber so einen gemeinsamen niedersächsischen Nenner, so einen gemeinsamen Spirit, den man immer wieder trifft. Was ist typisch Niedersachsen für Sie?
Also Nenner ja, aber der Nenner sieht unter anderem so aus, dass ich sagen würde, Einheit in Vielfalt. Denn die einzelnen Regionen sind unverändert vorhanden. Und sie haben auch alle ihre eigenen Traditionen, teilweise Mentalitäten, Chancen, Stärken und Schwächen. Und deswegen betrachte ich Niedersachsen tatsächlich als die Bündelung verschiedener Regionen. Das hat mir sehr geholfen, auch in Niedersachsen, denn da musste niemand Angst haben, es würde jetzt seiner Region an den Kragen gehen, die gewissermaßen landeseingemeindet werden sollte. Nee, ich komme ja selber aus der Kommune und deswegen hatte ich auch nie Tendenzen dieser Art. Der gemeinsame Nenner ist aber da. Wir sind, glaube ich, ziemlich gelassen in Niedersachsen, was ich ehrlich gesagt einen total sympathischen Wesenszug von uns finde, dass wir nicht immer gleich so aus der Kiepe hüpfen und aufgeregt sind. Wir sind sehr verlässlich in Niedersachsen, das gefällt mir auch sehr gut. Und wir sind bodenständig. Und das sind alles so Wesenszüge, die machen das Zusammenleben aus meiner Sicht deutlich leichter. Also ich war mal sehr gerne in Niedersachsen unterwegs.
Wenn das so ist, dann werden Sie es wahrscheinlich auch vermissen, nicht mehr Ministerpräsident zu sein?
Den Teil am ehesten. Also mir werden nicht fehlen große Festakte, mir werden nicht fehlen unendlich lange Sitzungen mit minimalem Ertrag. Aber den Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern überall in Niedersachsen, den habe ich wirklich immer genossen. Und ich bin auch wirklich immer freundlich behandelt worden, das kann ich sagen.
Was haben Sie dann jetzt vor? Geht es komplett rein ins Private oder gibt es auch irgendeinen lukrativen Job, der vielleicht um die Ecke kommen könnte, wo Sie Daumen heben oder senken müssten?
Also da, mit Letzterem kann ich nicht dienen, würde ich auch nicht haben wollen. Also ich habe jetzt nicht den Masterplan für meinen Ruhestand. Ich werde jetzt auch erstmal, glaube ich, eine Phase haben, wo ich mir einfach mal mehr Freizeit auch gestatte. Ganz politikfrei werde ich auch in Zukunft nicht sein. Ich bin ja mindestens zunächst einmal noch weiter Abgeordneter im Landtag. Und muss man mal sehen, ob ich das auf Dauer bleibe. Aber es wird deutlich weniger Druck werden und ich glaube, das kann ich ganz gut genießen. Nach der Forschung habe ich verstanden, danach beginnt dann die Aufräumphase. Da fällt mir bei uns auch einiges ein. Und dann fängt man an zu experimentieren. Und dieses Experimentieren, das könnte in der Tat bei mir auch so sein, weil ich gerade nicht diesen Plan habe, was genau ich dann machen werde. Ich kann sagen, dass ich mich wesentlich mehr bewegen werde als in diesen vielen Jahren, die ich vorwiegend sitzend zugebracht habe. Eigentlich bewege ich mich sehr gerne und es würde mir sicherlich auch gut tun, also diese Gleichung, ein Jahr im Amt, ein Kilo, der ist leider schon etwas dran, muss ich sagen. Also da gibt es auch noch was gut zu machen. Und irgendwann hat man dann, so lerne ich dann, sein neues Gleichgewicht gefunden und dass ich immer ein aktiver Mensch bleiben werde, davon gehe ich eigentlich aus.
Und worauf freuen Sie sich besonders? Auch familiär vielleicht?
Ich freue mich jetzt vor allen Dingen auf eine wesentlich druckfreiere Phase meines Lebens und auf mehr Zeit mit unserem Enkelkind. Das macht wirklich Spaß und das ist für mich nochmal eine komplett neue Perspektive, die ich auch sehr genieße und künftig auch mehr genießen kann.
Und haben wir noch irgendwas vergessen, Herr Weil, bevor wir jetzt wirklich zum Ende kommen im letzten Interview?
Ja, also Sie müssen jetzt nicht so endzeitig werden. Wie gesagt, ich werde weiter in Hannover und in Niedersachsen leben. Nee, also Sie erleben einen Menschen, der wirklich sehr dankbar ist. Das kann ich sagen. Ich habe ja auch eine Menge Glück gehabt, unter uns gesagt. Und jetzt gehe ich wirklich mit mir im Reinen und mit allen anderen eigentlich auch.
Ich bin auch dankbar für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen viel Erfolg und beim Übergang, ja, das ist ja manchmal auch gar nicht so leicht, und dass Sie Ihren Schlaf wiederfinden, das wünsche ich Ihnen auch, Herr Weil.
Vielen herzlichen Dank.
Tschüss, Herr Fuchs.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.